Wir befinden uns wieder mal mitten in Wahlkampfzeiten. In Brandenburg und Sachsen wurde schon gewählt. Nun stehen die Wahlen in Thüringen vor der Tür. Einer, der sich mit Wahlen von Berufswegen sehr gut auskennt, ist Frank Staus, Wahlkampfmanager, der schon den einen oder anderen Wahlkampf mitgemacht hat und jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Staus, wie viele unterschiedliche Wahlkämpfe haben Sie eigentlich so insgesamt gemacht? Zählen Sie das noch?
Irgendwann nicht mehr, aber nein, jetzt in den letzten 20, 25 Jahren waren es jetzt sicherlich so über 30, 35, also manchmal sind es zwei im Jahr, manchmal ist wieder ein bisschen Pause. Aber ist eine Menge zusammengekommen, das stimmt.
Gibt es so Wahlkämpfe bei 30 Stück oder 32, das ist ja so viel, die besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also ich glaube, einer meiner schönsten Erfolge, zu denen ich beitragen durfte, weil am Ende gewinne ja nicht ich, sondern die Partei und der Kandidat, das war sicherlich Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Das war 2016. Das war deshalb so besonders, weil sie eigentlich fast zwei Jahre lang ganz weit hinten lag in den Umfragen, über 10%, die SPD hinter der CDU. Und dann in dem Jahr 2015/16, das war ja der Höhepunkt der Flüchtlingsbewegungen in Deutschland, da hat sie halt eine sehr klare Kante gezeigt. Also sie hat da sehr, sehr klar für eine offene Gesellschaft plädiert. Sie hat damals eine TV-Debatte mit der AfD abgelehnt, was ja auch durchaus Kritik eingebracht hat. Aber durch so eine klare Haltung und so eine bewundernswerte Haltung hat sie am Ende mit über 4% Vorsprung gewonnen, also das komplett gedreht, diese Wahl, und dann eben noch, wie ich fand, mit einer tollen Haltung. Also das war für mich einer der schönsten Erfolge, eine meiner schönsten Niederlagen, wenn man so will.
Aber es ist gut, dass Sie heute drüber lachen können, ja.
Das war 2005, der Wahlkampf für Gerhard Schröder gegen Angela Merkel, das waren die vorgezogenen Neuwahlen. Der war deshalb schön, weil wir in einer völlig aussichtslosen Situation begonnen haben mit 20% Rückstand. Und am Ende war man zwar immer noch hinten, aber nur 1%. Und das hat so viel Adrenalin freigesetzt bei uns allen, einschließlich beim Bundeskanzler, der dann in der Fernsehrunde etwas sehr souverän aufgetreten ist. Aber das war, sagen wir mal so, dadurch, dass wir nochmal so nah herangekommen sind, war das einfach eine tolle Teamleistung.
Jetzt haben Sie zwei Beispiele genannt. Kann man da so ein bisschen was ableiten draus? Also einmal, dass man immer klare Kante zeigt, egal wie es läuft, dass man trotzdem dabei bleibt. Das ist vielleicht der Malu Dreyer Wahlkampf, habe ich rausgelesen. Und bei Schröder war es ein bisschen so, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, glaube an dich und am Ende wird abgerechnet. Also was kann man da so rauslesen?
Ja, das muss man sowieso. Also natürlich, ich habe viele Wahlkämpfe gemacht, wo man mal begann mit einer Situation, wo man gesagt hat, da wird ja eh nichts, aber man ändert es ja nicht. Also ich meine, man muss ja wählen. Also es gibt ja einen Wahltag und man kann ihn nicht verschieben. Und hat dann große Überraschungen erlebt, weil es dann am Ende eben doch zu einem Erfolg wurde. Und umgekehrt ist man manchmal auch reingegangen und gesagt, naja, das wird ja easy. Und dann wurde es mit zu der schwersten Wahl überhaupt. Man kann sich bei so einer Wahl nie sicher fühlen. Und das gilt natürlich für die Opposition genauso wie für den Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin. Wenn man zu sicher in so eine Wahl reingeht, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich kalt erwischt. Man muss vorher klar sagen, dafür stehe ich, dafür kämpfe ich, und dann muss man es durchhalten. Und ich habe oft erlebt, entweder wenn eigene Kandidaten oder Kandidaten der Konkurrenz angefangen haben zu wackeln, nach Wählerzielgruppen zu schielen, dann ihre eigentliche Spur zu verlassen. Das ist das, was die Leute verunsichert und was am Ende bestraft wird.
Ist es vielleicht auch das gewesen, was Martin Schulz zum Verhängnis geworden ist, dem SPD-Kanzlerkandidaten? Den Wahlkampf haben Sie ja nicht gemacht, aber wenn Sie das so aus der Entfernung betrachten, dass er am Anfang ja richtig stark losgelegt hat, ganz weit oben in den Umfragewerten war und dann irgendwann tauchte er ab und hat rückblickend zu sehr auf Hannelore Kraft gehört und auf ihren Wahlkampf Rücksicht genommen. Ist das ein Grund gewesen, warum es nicht so lief, weil man sozusagen da nicht die Linie fortgesetzt hat vom Anfang?
Ja. Also das Hauptproblem bei Martin Schulz Wahlkampf war, glaube ich, tatsächlich, dass er insgesamt zu unvorbereitet in diesen Wahlkampf gegangen ist.
Man muss aber da waren die Umfragewerte ja noch gut in dieser Unvorbereitung.
Ja, aber das ist ein Wahlkampf ist ein Marathonlauf. Also sie gewinnen, wenn im Oktober die Wahl ist, dann nützt ihnen die Umfrage vom Februar, wie wir ja gesehen haben, herzlich wenig. Sie müssen schon eine klare Linie haben, sie müssen aber auch selbst einen eigenen Kompass haben. Und sie sagen, was geht nicht. Und man, zum Beispiel bei Martin Schulz war es ja so, dass er durchaus auch Ansehen hatte als großer Gestalter Europas. Und er hat dann im Laufe des Wahlkampfs eigentlich auch seine Spur verloren, hat sich immer weiter ein bisschen klein gemacht, ein bisschen angebiedert, so als der Bürgermeister von Würselen und so weiter. Dabei haben die Leute gesagt, naja gut, es geht am Ende doch ums Kanzleramt. Also wir wollen jetzt eigentlich schon jemanden, der auch was vorweisen kann. Und da wurden einige Fehler gemacht. Ich muss am Ende sagen, natürlich geben auch mal Mitarbeiter einen falschen Rat oder einen schlechten Rat, aber am Ende ist es immer der Kandidat selbst, der entscheiden muss, wohin er gehen will. Und da sollte man dann am Ende auch nicht mit Fingern auf andere zeigen, weil am Ende ist man selber schuld, wenn man verliert. Ne?
Wenn Sie an Ihre 30, 35 Wahlkämpfe sich erinnern, gibt es da so ein Prinzip, wenn Sie einen Wahlkampf beginnen, was Sie als erstes tun, dass Sie erstmal wissen möchten, wer ist hier im Team, oder gibt es da so Faustregeln, wo Sie sagen, das tue ich erstmal ganz am Anfang?
Ja, wirklich mit dem Kandidaten oder der Kandidatin in einem möglichst kleinen Kreis, am allerbesten unter vier Augen sprechen. Also einfach mal einen Waldspaziergang machen oder irgendwas außerhalb vom Büro, wo man einfach drüber spricht, um nochmal an die Leute ranzukommen. Jeder Politiker, jede Politikerin ist großen, ja, medialen Aufmerksamkeit ausgesetzt, auch Anfeindungen, die haben alle irgendwie einen Schutzpanzer um sich rum, und das hilft schon, einfach eine vertrauensbildende Maßnahme gleich am Anfang zu setzen, um an die Leute ranzukommen, zu sagen, was treibt dich an, warum machst du das, warum machst du diesen Job, warum setzt du dich auch diesen Strapazen aus, die ja häufig unterschätzt werden von Außenstehenden, was es bedeutet, wirklich Spitzenpolitiker oder Politikerin zu sein. Und daraus kann man schon viel ableiten. Und meine Aufgabe ist es dann eigentlich eher, ein Wahlkampfgerüst zu bauen, in dem der Mensch mit seinen Anliegen, mit seinen politischen Überzeugungen am besten zur Geltung kommt und wo er sich nicht verrenken muss. Und dann ist er auch am besten, dann ist er auch am glaubwürdigsten, dann kann er auch die Menschen am besten überzeugen.
Hatten Sie dann auch schon Gespräche gehabt, wo Sie danach gesagt haben, nee, lass es lieber bleiben, du willst es ja nicht wirklich, also wo man im Vor- oder dass Sie gesagt haben, suchen Sie sich einen anderen, ich kann Sie nicht unterstützen, ich bin nicht überzeugt davon.
Ja, das gab es tatsächlich, und das gibt es auch, sag mal so, je älter und vermeintlich weiser ich werde, gibt es das auch häufiger als früher, weil früher hat man natürlich auch immer gesagt, komm, was soll's, das machen wir jetzt. Ja, das gab es schon, aber das meine ich dann aber auch nicht böse, sondern dann passt es halt einfach nicht, und wenn es nicht passt, dann muss man es lassen, und das war ja auch einer der Gründe, warum wir den letzten Bundestagswahlkampf nicht gemacht haben. Damals allerdings noch war der potenzielle Kandidat noch
Sigmar Gabriel,
weil da hat es einfach nicht gepasst, und da war auch kein Verhältnis da, wo wir wahrscheinlich beide gesagt hätten, das machen wir jetzt miteinander, und dann ist es auch gut.
Bleiben wir gedanklich ruhig noch ein bisschen bei der SPD, weil hier in Thüringen wird jetzt ja auch gewählt. Landtagswahlen stehen an. In Umfragen liegt die SPD so im einstelligen Bereich. Was würden Sie denn hier der Thüringer SPD raten, was sie jetzt tun sollte?
Ja, ich kenne das ja ein bisschen, weil ich habe tatsächlich auch schon in Thüringen Wahlkampf gemacht für Christoph Matschi. Die waren auch nicht erfolgreich, aber wenigstens doch zweistellig. Das ist ein ganz schwieriges Terrain, tatsächlich vor allen Dingen jetzt in der Polarisierung, die wir gerade haben. Sie haben ja auch schon die Wahlen in Brandenburg und Sachsen angesprochen. Wir sehen ja jetzt eine ähnliche Entwicklung in Thüringen, dass eben viele Leute sagen, um Gottes Willen, nur nicht die AfD stärkste Partei, da wähle ich lieber die Linke, weil das im Moment die stärkste Partei, die stärkste Kraft ist, die dagegen steht, ja auch mit einem angesehenen Ministerpräsidenten. Das ist es sehr schwierig für die SPD, nicht unter die Räder zu geraten. Da kann man auch nur raten, macht euch jetzt nicht kirre, also verlasst jetzt nicht den Pfad, von dem ihr überzeugt seid, dass es der richtige ist. Weil am Ende wird jetzt irgendein panikartiges um sich schlagen, führt am Ende zum Gegenteil. Und wir haben eine Entwicklung, die haben wir häufiger. Ich habe es gerade vorhin erwähnt, den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz, da ging es nicht um AfD und SPD, da ging es darum, wird Malu Dreyer Ministerpräsidentin oder Julia Klöckner. Und da haben wir erlebt, dass viele Grünwähler zum Beispiel zur SPD gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich möchte lieber die Dreyer haben. Das passiert bei Landtagswahlen immer häufiger, dass die Menschen eben am Ende tatsächlich taktisch wählen. Und da muss man einfach selbst beim klaren Kurs bleiben und am Ende demütig das Urteil erwarten.
Taktisch ist das eine, aber da Sie sich in Thüringen so ein bisschen auskennen durch den Matschi-Wahlkampf, haben Sie eine Erklärung dafür, dass die SPD in Thüringen im Grunde seit 1990, ich meine, sie hatte auch mal in den 90ern bessere Ergebnisse, aber ja, im Grunde kann man sagen, seit 1990 hier keinen Fuß in die Tür bekommt, obwohl im Wendejahr jemand wie Willy Brandt extrem populär bei den Ostdeutschen gewesen ist, aber hier in Thüringen strahlt davon irgendwie nichts ab.
Ja, das hat, glaube ich, am Anfang viel damit zu tun gehabt. Das ist heute hoffentlich anders. Ich bin da aber nicht mehr nah dran, dass es wirklich sehr starke innerparteiliche Konflikte gab in der SPD. Also dafür, dass es ein relativ kleiner Landesverband war, hat man sich relativ heftig gefetzt. Und das hat tiefe Spuren hinterlassen über die Jahre und hat letztendlich auch dazu geführt, dass die Partei irgendwo auch nicht mehr attraktiv war. Und das kriegen die Leute schon auch mit. Jetzt hoffe ich halt nur, dass sie die Lehren da rausgezogen haben. Aber wenn es halt einmal passiert ist, ist es unheimlich schwer, wieder rauszukommen.
Was würden Sie denn sagen? Sie haben jetzt bei Malu Dreyer erwähnt, die hat quasi nicht mit der AfD geredet, da eine klare Linie gezeigt. Wie sollte man denn insgesamt mit einer Partei wie der AfD im Wahlkampf umgehen?
Na, das ist, ich sag mal so, in Rheinland-Pfalz war das eine besondere Geschichte, weil da war im Prinzip, wäre das so eine Art Lex AfD gewesen, dass eine Partei eingeladen wird in eine TV-Debatte, die gar nicht im Parlament sitzt. Und dagegen hat sich Frau Dreyer gewehrt. Die hat gesagt, wenn die mal drin sitzen, dann diskutiere ich auch mit denen. Grundsätzlich ist es so, dass man, glaube ich, den Wählern einfach ein sehr gutes Angebot machen muss. Und zwar nicht den AfD-Wählern, sondern den Wählerinnen und Wählern überhaupt. Die AfD lebt ja sehr von der Angst vor der Zukunft, also vor allen Dingen von der Angst vor Veränderung. Also sie ist ja die Stagnationspartei, also die Partei, die sagt, früher war alles besser und wir kriegen es wieder hin wie früher. Das ist ein Feld, das von den anderen Parteien ihnen auch ein bisschen überlassen wurde, weil es gibt auch kaum eine Partei, die Zukunft mal richtig umarmt, weil wir haben ja wirklich schöne, erfolgreiche Dinge, natürlich auch in Thüringen. Wir haben überhaupt eine Entwicklung, die das Leben vieler Menschen überhaupt besser macht. Und wenn man jetzt vor allem Angst macht vor Elektromobilität oder wenn man viele andere Dinge einfach verteufelt, jede Art von Veränderung, dann wird das am Ende natürlich ein trauriges Land sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man aufzeigt, dass die AfD absolut null Ideen für die Zukunft hat. Und in vielen entlegenen Bereichen ist es auch so, dass die Leute ja auch noch mit einer Stimme für die AfD ihr eigenes Grab schaufeln, weil in einer Region, wo viele Leute AfD wählen, da zieht ja kein junger Mensch hin, da kommt ja niemand nach und die Letzten, die noch da sind und für sich eine Zukunft bauen wollen, die hauen auch ab. Insofern ist das zum Teil eine tragische Situation, gerade im ländlichen Bereich.
Da gibt es hier noch deutliche Unterschiede zwischen, wie Sie sagen, ländlicher Bereich und Stadt. Jetzt zum Schluss nochmal des Gesprächs gehen wir nochmal in die Vergangenheit zurück. Sie waren noch ein junger Mann, glaube ich, als Sie 1990 waren Sie schon mit dabei im Wahlkampf in der damaligen DDR bei den ersten Freien Volkskammerwahlen. Vielleicht können Sie ein bisschen schildern, wie das gewesen ist damals.
Ja, das war natürlich eine total aufregende Zeit. Ich meine, für uns alle,
die das glaube ich,
dabei waren. Es war so, dass ich für damals schon als Student für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet habe in Heidelberg, Gerd Weißkirchen, der sehr gute Kontakte zu der Opposition im Osten hatte, also zur DDR-Opposition, aber auch in Polen. Und als dann die SDP gegründet wurde im Osten, da hat der SPD-Parteivorstand in Bonn eben gesagt, wir machen jetzt ein Verbindungsbüro auf, um den Leuten zu helfen und sie zu unterstützen. Und da kam ich auf Empfehlung meines Abgeordneten hin. Das war für mich natürlich eine absolut irrsinnige Zeit. Wir haben damals, die SDP ja damals ein Büro bezogen in Ost-Berlin. Weiß ich noch, da gab es zwei Telefone. Eins funktionierte innerhalb von Ost-Berlin und das andere im Rest der DDR, aber das Problem war, dass wir ja niemanden anrufen konnten, weil die Leute, die wir anrufen wollten aus der Opposition, die hatten natürlich alle keinen Anschluss. Also damit fing es schon an und wir haben solche Dinge wie Plakate, dass jetzt ein LKW kommt mit Plakaten, das haben wir per Telegramm angekündigt und das ist also in der heutigen Zeit völlig undenkbar. Und ansonsten war es einfach eine irrsinnige Zeit des Aufbruchs, des Suchens, des Diskutierens. Und es gab ja auch viel Veränderung, viele neue Parteien, die noch wieder verschwunden sind. Also das war so aufregend, da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben.
Ja, gerade was die Kommunikationsmittel angeht, war es ja noch eine ganz andere Zeit und kann ich mir vorstellen.
Völlig anders. Also mein nächster Wahlkampf, als nächstes habe ich ja in den USA studiert und durfte da mit in der Clinton-Gore-Kampagne damals mitarbeiten und dann quasi von diesem DDR-Wahlkampf in die völlig andere Dimension ein Jahr später zu kommen. Das war unfassbar. Was ich halt wirklich auch noch erinnere, war natürlich, dass alle gute Laune hatten. Zu der Zeit.
Also waren wirklich, also jetzt die Mitarbeiter oder auch die große, ja, oder also sie quasi innerhalb des Teams alle gute Laune?
Nein,
oder
auch die Bevölkerung auch, war ja. Natürlich die Zeit des Aufbruchs, es war ja noch fast alles nur mit Hoffnung verbunden, ne? Die dann sich so schnell nicht erfüllen konnte, wie man es gehofft hat, aber die Grundstimmung war natürlich absolut elektrisierend. Wir reden jetzt hier tatsächlich ja über Dezember 89, wo wir anfingen. Und dann ging es bis März 90, also das war ja tatsächlich eben noch vor der offiziellen Wiedervereinigung, das waren ja diese spannenden 4-5 Monate nach dem Mauerfall.
Und Sie waren damals, haben Sie schon gesagt, in dem Verbindungsbüro in Ostberlin, aber sind Sie auch durch Erfurt damals zufälligerweise mal gekommen?
Also ich bin durch die ganze DDR gekommen und auch durch Städte, die damals noch Karl-Marx-Stadt hießen und viele andere. Ja, auch Erfurt natürlich, die ganze Ecke, ja, es sah anders aus, ne? Und es war eine unheimlich, ja. Also man hat auch lange gesprochen und viel geschrieben und woran ich mich vor allen Dingen noch erinnere, ich meine, ich will jetzt nicht nostalgisch werden, aber das waren dann tatsächlich von Freunden, die ich kennengelernt habe in der DDR im Wahlkampf, das waren dann 4-5-seitige Briefe, wenn sie also zum ersten Mal in Paris waren oder also einfach, weil sie sich vom Leib geschrieben haben, was für sie bedeutet, jetzt da zu sein, während wir Wessis haben irgendwie eine blöde Postkarte geschickt.
Aber es zeigt ja so, was Sie ansprechen, das müsste man heute, also ich finde das jetzt gar nicht so nostalgisch, ich finde, das müsste man heute vielen Wählern, Wählerinnen als auch in Thüringen wieder bewusst machen, dass das, was damals passiert ist, heute immer noch da ist und eigentlich was sehr Wertvolles ist. Ne? Aber wahrscheinlich ist so der Mensch, dass er irgendwann das als selbstverständlich erachtet, die Reisefreiheit zum Beispiel.
Ja, das ist so und vielleicht auch irgendwann es als nicht mehr als eine Errungenschaft betrachtet und also in die nostalgische, ich kann ja verstehen, warum man manche Dinge vor allen Dingen aus der Kindheit nostalgisch betrachtet, aber die Reisefreiheit gehört sicherlich zu dem, dass sie wenigsten, also beziehungsweise die nicht vorhandene Reisefreiheit wahrscheinlich die wenigsten vermissen. Ne? Und es hat sich ja auch sonst eine ganze Menge getan. Also dieses Positive herauszuheben, ohne alles schön zu malen, das täte, glaube ich, uns allen ganz gut, ob Ost oder West.
Herr Staus, ich bedanke mich für das Gespräch und kann auch jedem nur empfehlen, Ihr Buch durchzulesen. Höllenritt Wahlkampf haben Sie geschrieben, gibt es glaube ich jetzt schon in mehreren Auflagen. Erfährt man sehr viel über Wahlkämpfe und wie das ist und Sie waren ja immer mittendrin, meistens zumindest statt nur dabei. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Hucke. Ich danke Ihnen und danke für die freundlichen Worte zum Buch.